Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Gründungsbegleiter. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, den Thomas Remmt. Hallo Thomas, herzlich willkommen bei uns hier im Podcast.
Christoph, hallo.
Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich den Thomas eingeladen habe, dann werdet ihr das gleich in den nächsten Minuten mitkriegen, denn der Thomas ist auf einem Gebiet ein ganz spezieller Experte. Und Thomas, vielleicht ganz kurz mal so eine ganz kurze Vorstellung von dir. Wer bist du eigentlich? Was machst du?
Ja, mein Name ist Thomas Remmt. Ich komme aus Leipzig, lebe in Leipzig, habe ein sehr anstrengendes Berufsleben hinter mir, wie wir das eigentlich alle auch kennen. Aber ich war 34 Jahre in einem Konzern in Süddeutschland und habe dort beginnend vom Außendienst bis hin zu Geschäftsführer auf Landesgesellschafterebene, Country Manager, 10 europäische Länder verantwortet. Also eine ganz spannende Phase dort gehabt.
Ja, und Thomas, das ist aber nicht so die klassische Gründerstory. Also die Frage ist ja, warum sitzt du im Gründungsbegleiter-Podcast?
Das ist richtig und die Frage ist eigentlich schnell erklärt. Nach 34 Jahren im Konzern, was ja eine sehr lange Zeit ist, kommt man an den Punkt, wo man überlegt, wie gehe ich so in die letzte Phase des Berufslebens, in die letzte Phase des auch privaten Lebens, weil beides ist ja eng miteinander verknüpft. Und die Situation war so, dass es eigentlich für mich gar keinen Grund gab, da irgendwo auszusteigen. Aber es gab dann Überlegungen meinerseits, dass ich einfach gesagt habe, wie stelle ich mich neu auf? Die Branche, in der ich gearbeitet habe, hat sich verändert. Viele Rahmenbedingungen haben sich verändert. Die Handelslandschaft haben sich verändert. Und ich habe mich eben auch viele Jahre schon mit dem Thema Resilienz, doch ein bisschen auch Gründung, Finanzplanung waren so meine Kernthemen beschäftigt. Und dann kam ich über viele Zufälle zum Kontakt zur Avaya und dann ging eigentlich alles relativ schnell.
Vielleicht ganz kurz noch zur Aufklärung. Thomas ist seit 3 Jahren inzwischen als Berater bei uns auch tätig, hat bei uns die Ausbildung zum Gründercoach gemacht und begleitet seitdem eben auch Gründer auf dem bewussten Weg in die Gründung, sage ich mal so schön. Das ist auch das Feedback, was wir ja sehr viel von den Gründern kriegen, die mit dir zusammenarbeiten, dass sie sagen, okay, es war eine sehr angenehme, bewusste Führung im Endeffekt in die Selbstständigkeit rein. Das also mal so als Kontext, warum wir dich heute hiermit auch eingeladen haben. Jetzt hast du es ja so ganz knapp schon mal angeteasert, dass das Thema Resilienz so dein Thema geworden ist. Vielleicht, wenn wir mal zu deinen Anfängen zurückgehen in deinem Berufsleben. Ich gehe mal aus, da war das Wort Resilienz noch nicht erfunden.
Es war schon erfunden, Christoph, aber es war nicht so inflationär benutzt und sichtbar, wie das heute der Fall ist. Und das war so ungefähr um das Jahr 2008, 2009. Ich war dort ein ganz normaler Außendienst, schon über viele Jahre in dem Unternehmen. Und da hört man natürlich auch viel Radio, wenn man durchs Land fährt. Und ich war da immer offen für solche Themen. Und dann habe ich das erste Mal das Thema Resilienz gehört in einem, heute sagt man Podcast, damals war es ein Feature. Und das hat mich sofort auch angesprungen, weil eben dort viele Themen benannt wurden, die im ersten Moment so ein bisschen ja allgemeingültig klangen, so ein bisschen nach viel Psychologie. Aber es hat mich dann trotzdem so begeistert, dass ich mich damit beschäftigt habe zu einem Zeitpunkt, wo es tatsächlich kaum Bücher und Literatur dazu gab.
Okay. Wie können wir uns dein Leben so 2008 vorstellen, dein Arbeitsleben? Kannst du uns da mal einen Einblick geben? Wo hat dich der Resilienzblitz getroffen?
Der hat mich sehr heftig getroffen, als ich 2008 aus meiner etwas behüteten Außendienstblase in die erste große Verantwortung katapultiert hat. Ich bin Verkaufsleiter geworden für großen Teil von Deutschland und zeitgleich habe ich auch die Übertragung von Großkunden bekommen. Also ich war auch Key Account Manager, Verkaufsleiter. Und daher einherging auch ein Wohnortwechsel. Ich musste also auch in Süddeutschland mich um eine zweite Wohnung kümmern. Und habe gemerkt, dass ich auf einmal in ganz anderen Verantwortungen stecke und dass ich mich einfach fit machen muss und dass ich nicht nur mich fachlich weiterbilden muss, sondern dass ich auch diesem ich nenne das mal Druck, aber es war ein positiver Druck, weil ich es ja auch selbst wollte, mich weiterentwickeln wollte. Und da habe ich dann gemerkt, dass also die Resilienz mir hilft, da zu bestehen. Mhm.
Wie viele Jahre hast du da Außendienst schon gemacht?
16 Jahre.
Das heißt, du bist 16 Jahre immer du in deinem Auto raus zum Kunden?
Genau. Raus zum Kunden und kannte meine Abläufe, habe mich dort sehr wohl gefühlt, war auch nicht ganz unerfolgreich und hatte aber meinen beiden Vorgesetzten, es war damals eine Doppelspitze, immer schon signalisiert, ich könnte mir schon vorstellen, weitergehende Aufgaben zu übernehmen. Und dann ging eigentlich alles relativ schnell und das ging dann natürlich einher mit gewissen Stressfaktoren, positivem Stress. Aber ich merkte, dass ich jetzt nochmal so auf mein Halbwissen der Resilienz zurückgreifen sollte.
Okay. Heute ist es ja so, wenn Leute kurz vor dem Wechsel stehen, gibt es ja viele Firmen und Konzerne mittlerweile, die sagen, wir kaufen uns dafür Coachings ein, um unsere Leute darauf vorzubereiten, wenn sie eine Führungskarriere angehen und den nächsten Schritt machen, werden die intensiv mit Coaches vorbereitet in den großen Firmen. Gab es sowas bei dir damals?
Das gab es bei uns nicht und das war auch nicht ungewöhnlich zu der Zeit. Es gab natürlich schon Vorreiter, die da, vielleicht ein bisschen besser aufgestellt waren. Aber das Unternehmen war ein inhabergeführtes Unternehmen, Familienkonzern, also trotzdem größer geworden. Und da galt so ein bisschen die Devise, man übernimmt das, was man aufgetragen bekommt und man schaut mal, ob es derjenige schafft. Und ich war dann also so ein Jahr auch in einer Beobachtungsphase, so habe ich mich auch gefühlt. Ich habe aber mit den beiden Vorgesetzten sehr gute Mentoren gehabt, die mich fachlich sehr unterstützt haben, die auf der anderen Seite auch sehr streng waren, sehr hohe Anforderungen hatten, weil ich natürlich über Nacht in ein ganz anderes Level gebeamt wurde, was Kundenverantwortung, Umsätze, Budgetierung und all diese Dinge anging. Aber ich musste das mit mir selber ausmachen.
Also du bist quasi den einen Freitagabend vom Kunden nach Hause gefahren, hast noch ein Wochenende mit Familie gehabt, voller Aufregung wahrscheinlich schon. Und dann Sonntagabend ab nach Süddeutschland, Montag ins Büro und plötzlich anderer Sessel, anderer Schreibtisch.
Genau so war es. Und wenige Tage danach noch in der gleichen Woche schon das erste große Jahresgespräch. Das so bezeichnet man ja große Gespräche mit Handelspartnern oder Lieferanten. Da geht es also knallhart um Konditionen und um den Ausblick und die nächste Zusammenarbeit. Und da durfte ich also meine damalige Chefin gleich mit begleiten und habe gemerkt, dass dort ein ganz anderes Niveau, ganz andere Vorbereitung notwendig ist und dass ich mich da komplett neu aufstellen muss.
Okay. Und in dem Konzern, das war dein Berufseinstieg gewesen oder also war das, bist du die ganze Zeit bei der Firma gewesen oder hattest du davor schon andere Jobs?
Ich habe natürlich so eine typische Ostbiografie. Ich habe mal eine Facharbeiterausbildung zu DDR-Zeiten absolviert. Ich war dann im damaligen Karl-Marx-Stadt, habe ein Studium zum Ingenieurpädagogen beendet, fertiggestellt. War dann nochmal vor der Wende eine kurze Zeit in einer Berufsschule oder sprich in meiner damaligen Berufsschule, in der ich selber gelernt habe. Da bin ich als Berufsschullehrer dann auch tätig gewesen. Und dann kam die Wende und dann stand auch die Berufsschule als Träger des damaligen Kombinates vor dem Aus. Ich war einer der ersten Arbeitslosen dann im Frühjahr 1990. Damals gab es noch gar kein Arbeitsamt, da musste ich zum Rathaus. Und dann ging eigentlich alles relativ schnell. Ich habe dann am 1. Oktober 1990 den ersten Job in einem, damals nannte man das ja Westunternehmen, aufgenommen. Ja. Auch im Außendienst 2 Jahre. Und habe dort großes Interesse empfunden und ein Gefühl dafür bekommen, dass mir das sehr viel Spaß macht. Ich bin sehr zahlenaffin und diese ganze Thematik mit Umsätzen, Reporting, ein bisschen Wettbewerbsgedanke, das hat mich also getriggert und es hat mir Spaß gemacht. Und so bin ich dann seit 1990 eigentlich in die Welt des Vertriebs, Außendienst und später weiterführende Aufgaben gekommen.
Das ist ja, muss man ja sagen, eine ganz, ganz spannende Welt, weil du ja ganz viel eigentlich auf dich auch allein gestellt bist im Außendienst. Ne? Am Ende sitzt du ja allein im Fahrzeug, musst allein den Kundentermin rumkriegen und der ganze Erfolg, du kannst dich eigentlich, ja, man hat ein bisschen Marketing nachgelagert oder vorgelagert und man hat ein paar Unterstützungskräfte, aber an sich, der ganze Erfolg steht mit deiner Tagesform.
So ist es in der Tat. Und das ist nicht leicht, das ist ja auch bekannt und da werden mittlerweile auch, wie du vorhin sagtest, die Mitarbeiter in vielen Firmen sehr professionell geschult, weil das ist extrem wichtig. Man ist den ganzen Tag alleine, man ist mit seinen Problemen alleine, man ist mit seinen privaten Themen alleine im Auto, man ist beim Kunden. Vielleicht verläuft das erste Gespräch des Tages nicht ganz so gut, aber der zweite Kunde wartet auch schon und da muss man auch wieder top drauf sein, man muss konzentriert sein. Und das habe ich in diesen 16 Jahren, glaube ich, ganz gut gelernt, immer diesen Switch zwischen, jetzt bin ich noch mal eine halbe Stunde im Auto, ich kann mich auch wieder vorbereiten und man schafft dann auch gewisse Rituale. Der eine hört Radio, der andere vielleicht gar nichts. Und das hat es so spannend gemacht, sich selbst ein bisschen zu beobachten und zu wissen, wie kann man sich immer wieder motivieren. Also das Thema der Motivation ist da extrem wichtig und auch der Umgang mit Niederlagen. Ne? Wenn du den Auftrag nicht kriegst oder nur einen kleinen oder du bekommst am Tag die fünfte Absage, dass die Produkte nicht gut laufen und vieles ist ja dann auch so ein bisschen so ein Spiel im Verkauf, ne? Um ein bisschen Druck aufbauen. Und das musste ich auch alles lernen, aber das hat mir Spaß gemacht.
Was war deine Motivation, wenn ein Gespräch nicht so lief und du ins Auto gestiegen bist, eine halbe Stunde später, eine Stunde später den nächsten Termin hattest?
Naja, ich habe immer versucht, den nächsten Kunden nicht dazu zu bestrafen, dass das jetzt vor einer halben Stunde oder einer Stunde nicht gut geklappt hat. Was ich immer schon versucht habe und was mir schon den einen oder anderen Weg dann immer so ein bisschen geebnet hat, war, einfach eine Top-Vorbereitung zu haben. Das habe ich schon immer gemacht. Und das hat mir geholfen, mich zu fokussieren und mich auf den neuen Kunden einzustellen. Und vor allen Dingen, das habe ich auch von meinen damaligen Kollegen gelernt, die mich angelernt haben und die mich da auch angeleitet haben, immer mit einem Ergebnis aus dem Besuch rauszukommen. Und wenn es jetzt nicht der klassische Auftrag ist, dann zumindest einen Ausblick zu haben, eine Strategie zu haben, über was man das nächste Mal spricht, was die Ansatzpunkte sind, warum hat was nicht funktioniert. Also das nicht nur so über sich ergehen zu lassen, sondern immer mit einer Lösung und mit Ideen rauszugehen aus dem Gespräch, vorzubereiten. Und das habe ich immer ziemlich akribisch gemacht und habe dann gemerkt, dass das funktioniert und dass man dann auch vom Handelspartner, vom Geschäftspartner ernst genommen wird. Mhm.
Das heißt, wenn wir das jetzt ein Stück weitergehen, da kommt jemand, der war immer eigentlich super vorbereitet auf seine Termine. Das hat dir Sicherheit gegeben, so höre ich das raus. Damit konntest du sagen, okay, egal wie der Termin 1 war, der Termin 2, auf den bin ich vorbereitet und der läuft so, wie ich den vorbereitet habe. Und dann kommst du da Montag in ein neues Büro mit, weiß ich nicht, plötzlich Führungsverantwortung für, kannst du ja gleich noch erzählen, wie viele Leute. Und wahrscheinlich nicht vorbereitet.
Gar nicht vorbereitet. Also es war, das kann man auch ganz so offen sagen. Und ich erinnere mich auch oft dran, ich habe noch nicht meinen eigenen Schreibtisch gehabt. Ich saß also bei einem Kollegen wirklich so an der Ecke des Schreibtischs, also wie so eine Art Katzentisch, sagt man ja, glaube ich, auch dazu, so ein bisschen gar nicht vorbereitet. Heute kommt der Thomas, ja, der setzt sich mal irgendwo hin. Und ich verbrachte da so 2 Tage und man hatte auch kaum Zeit für mich. Da hieß es, bereiten Sie sich mal vor, wir haben in 3 Tagen den Termin bei dem Kunden. Und ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Und die 2 Tage war ich eigentlich sehr hin und her gerissen und haderte so ein bisschen mit meinem Schicksal und habe mir die Frage gestellt, habe ich denn alles richtig gemacht? Weil in meiner bisherigen kleinen Welt war es ja eigentlich sehr schön und sehr bequem. Und da habe ich in diesen 2 Tagen sehr viel Zwiegespräche mit mir selber geführt.
Okay, also ich erinnere mich dran, weil du sagst, das Wichtige ist ja, man muss ja gucken, wie man sich selber dabei fühlt und wie man damit im Endeffekt hinausgeht. Wir hatten immer so, kann ich mich noch erinnern, im Studium bei manchen mündlichen Prüfungen immer so das Motto, sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. War das so ein bisschen so ein Gefühl, wo du gesagt hast, wo bin ich jetzt hier reingewachsen, was muss ich jetzt hier eigentlich machen, oder?
Das war in der Tat so, und man hat mir schon immer so ein bisschen nachgesagt, ich sei vorbereitet und ich strahle eine gewisse Ruhe aus. Also man hat mir vielleicht meine Nervosität nicht auf den ersten Blick angesehen, aber ich habe damals zu meiner Chefin und wirklich guten Mentorin gesagt, mehr unbewusst, ich habe zu ihr gleich am ersten oder zweiten Tag gesagt, ich lasse mich auf alles ein, ich bin ihr Auszubildender. Und das hat unsere Zusammenarbeit für die nächsten Jahre geprägt. Das hat sie immer wieder gesagt und hat gesagt, Herr Remp, wissen Sie noch, was Sie da am ersten Tag zu mir gesagt haben? Und ich habe, glaube ich, damit was ausgelöst bei ihr, dass sie wusste, ich bin bereit zum Lernen. Ich bin nicht jemand, der sagt, ja, ich bin schon 16 Jahre im Unternehmen, ich weiß alles, sondern ich habe die Rolle angenommen, die Rolle des Unwissenden in der Position und die Rolle desjenigen, der Hilfe braucht, und habe damit, ich sage mal, fast unbewusst extrem viel geöffnet an diesen Tagen und habe dann eigentlich auch in der Folgezeit Unterstützung bekommen und habe mich dann auch relativ schnell immer mehr sicher gefunden und sicher gefühlt.
Also hast du quasi ja genau das Gegenteil von dem, was unser Motto als Studenten war, gemacht, während wir gesagt haben, okay, bloß nicht zeigen, dass man hier vielleicht eine Schwachstelle hat, sondern einfach professionell drüber gehen. Hast du gesagt, hier, Arme auf, ich bin der Schüler, ich habe hier gewisse Unsicherheiten und ich darf jetzt von Ihnen hier lernen, und damit eigentlich genau andersrum das ganze Thema aufgezogen.
Ja. Aber ich weiß genau, was du meinst, Christoph, das habe ich natürlich auch in vielen anderen Situationen genauso gemacht, wie du es jetzt geschildert hast. Also beim Kunden habe ich natürlich das nicht so preisgegeben, meine Ängste, meine Unsicherheiten, sondern das habe ich eher so im Internen, im Inner Circle gemacht, weil ich gemerkt habe, dass man durch diese Offenheit, die ja damals gar nicht so unüblich war und heute eigentlich auch in der Gesellschaft nicht so üblich ist, zuzugeben, dass man irgendwas nicht gut kann oder noch nicht kann, habe ich damit eigentlich Türen geöffnet und habe eine extreme Unterstützung erfahren.
Das ist sehr spannend, weil das war bei uns ähnlich. Wir haben ja, hast du ja vorhin gerade erzählt, wir haben jetzt am Wochenende 14 Jahre Avalia gefeiert. Damals war das in der Beraterwelt schon auch noch so, wo wir da reingestoßen sind, dass du also auf gar keinen Fall irgendwo dem Kunden was zeigen kannst, dass du irgendwas nicht kannst. Und da haben wir damals eine Welt aufgebrochen und gesagt, okay, wir grenzen uns ganz klar ab und sagen, okay, ihr könnt zu uns kommen mit den betriebswirtschaftlichen Fragestellungen, aber es gibt bestimmte Bereiche, damals zum Beispiel das ganze Thema Personal und so weiter und auch Führung, wo wir gesagt haben, das fehlt uns die Erfahrung drin, können wir nicht. Wir können ganz bestimmte Dinge ganz gut, aber alles andere geben wir auch offen zu und sagen, dafür gibt es andere Partner. Da haben uns viele angeguckt und gesagt, Mensch, ihr müsst doch als Beratung, müsst ihr ja allumfassend für den Kunden da sein und ihr müsst dem alles anbieten. Und Mensch, ihr lasst ja da Geschäft auf der Straße, wo wir damals auch gesagt haben, nee, wir glauben, wenn man da offen dem Kunden kommuniziert, zu sagen, hey, das und das können wir machen, aber hier ist eine Schwachstelle, da können wir euch vielleicht jemand anderen empfehlen. Haben wir damals auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Thomas, jetzt hast du ja gesagt, du hast sozusagen in dem Moment, so höre ich es auch ein bisschen raus, so wirklich auch eine gewisse Unsicherheit erlebt. Hast für dich selber gesagt, okay, ich gehe in die Rolle des Schülers, ich mache das im Inner Circle offen, um Hilfe zu bekommen. Was sind so deine Erfahrungen daraus, die du heute Gründern mitgeben würdest? Die ja auch quasi sich hinstellen müssen, wie im Außendienst. Sie müssen ihr Unternehmen verkaufen. Wenn ich gegründet habe, muss ich Kunden gewinnen. Das ist eines der Hauptprobleme. Und auf der anderen Seite habe ich aber vielleicht im Inneren trotzdem Unsicherheiten. Wie soll das alles werden?
Also das sind jetzt allgemeingültige Formulierungen, die ich da jetzt vielleicht habe, aber ich bin immer mit dem Begriff der Demut ganz gut gefahren. Mhm. Also etwas annehmen mit Respekt und zu schauen, was kommt jetzt auf mich zu, wie kann ich es lösen, und das entsprach und entspricht da meiner damaligen Situation genauso. Sich darüber im Klaren zu sein, dass es Menschen gibt, die das alles schon erlebt haben, die wesentlich mehr Erfahrung haben, die fünfmal besser sind, und aber trotzdem seine Rolle anzunehmen und reinzuwachsen. Und Gründern würde ich einfach empfehlen, Selbstsicherheit ist immer gut, ist auch wichtig, aber das eigene Tun von Beginn an immer zu hinterfragen, sich ein Netzwerk zu schaffen, mit den richtigen Menschen zu sprechen, offen zu sein und immer wieder Dinge zu hinterfragen und nicht einfach zu denken, ach, das kann ich oder das habe ich mal gehört. Weil da können, wenn man wirklich als Unternehmer startet, können existenzielle Fehler entstehen. Und ich habe beispielsweise in meiner Tätigkeit immer eins gehandhabt. Ich habe eine relativ große Abteilung geführt und habe viele Mitarbeiter gehabt. Und wenn wir ein Projekt hatten, habe ich immer die entsprechenden Kollegen um Rat gefragt. Mhm. Auch nach 30 Jahren. Nicht um eine Pseudo-Einbindung vorzuspielen oder eine irgendeine gemeinsame Entscheidung darzustellen, sondern um einfach Risiken abzuklopfen, sicher zu sein, dass wir die richtigen Entscheidungen getroffen haben und alle Kollegen mitzunehmen, die in diesem Prozess mich unterstützen können. Und das kann ich eigentlich und möchte ich Gründern auch ans Herz legen. Mhm. Auch bei kleinen Fragestellungen, die entstehen, sich nochmal überlegen, treffe ich die richtige Entscheidung? Habe ich jemanden, der mir mit seiner Erfahrung zur Seite steht? Und da gibt es ja auch im Bereich der Gründung viele Formate und Organisationen und Patenschaften und solche Dinge. Das ist aus meiner Sicht extrem wichtig. Offen sein, Fragen und gewisse Unsicherheiten dazu zu stehen und dann öffnen sich die Dinge.
Jetzt bin ich kein Resilienzexperte, aber du hast mir im Eingang erzählt, es gibt 7 Kernthemen, Schlüsselrollen der Resilienz. Ist das eine davon?
Das ist mit Sicherheit eine davon. Man könnte die beispielsweise in den Bereich der Verantwortung mit sehen. Die Verantwortung, das ist, oder der Begriff der Verantwortung ist immer so ein ganz weiter Begriff. Aber Verantwortung bedeutet ja nicht einfach so etwas dahin zu sprechen, zu sagen, ich übernehme dafür Verantwortung, sondern sich über das Tun und Handeln erstmal bewusst zu sein und genau die richtigen Entscheidungen zu treffen und zu hinterfragen. Und das ist für mich dann eben auch Verantwortung. Und gerade bei einem Gründungsprozess oder bei den ersten Wochen und Monaten, die vielleicht voller Fragestellungen, Unsicherheiten, teilweise Ängsten bestehen, sich immer wieder auf die Kernthemen zu fokussieren und zu sagen, was ist wichtig, was muss ich beachten und nicht die Schuld bei anderen zu suchen. Das ist heute auch so ziemlich ausgeprägt, dass wenn etwas nicht funktioniert, dass man sagt, ja, das sind die äußeren Bedingungen.
Zum Glück gibt es Bürokratie.
Das ist die Bürokratie, das sind die Kunden, die sind ja ganz böse und viele, viele Dinge, die man dann sucht, warum der eigene Erfolg sich nicht einstellt oder die Gründungsidee nicht umgesetzt wird. Man sollte sich immer erstmal ein Stück weit selbst fragen, habe ich alles Notwendige getan? Habe ich mich gut vorbereitet? Bin ich gut aufgestellt? Hole ich mir den nötigen Rat und die nötigen Ratschläge? Und dann kann man schon mal viel im Vorfeld klären. Das ist für mich auch so ein Punkt, Verantwortung zu übernehmen und nicht einfach als Schlagwort Raum zu werfen.
Nicht einfach nur auf die Homepage schreiben, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung, sondern sich ernsthaft zu fragen, was steht für mich dahinter.
Und das merken im Übrigen die Kunden und Geschäftspartner sehr schnell. Das ist ja auch der Begriff, der nicht nur der Zuverlässigkeit, sondern dass man zum Wort steht. Ne? So, gibt ja so alte Sprichwörter. Ja. Und das bewahrheitet sich im Leben immer, dass man authentisch ist und auch zu seinen Dingen steht und auch Fehler eingesteht. Das ist im Übrigen auch im Bereich der Verantwortung ein ganz wichtiger Fakt, eine Fehlerkultur auch zu haben und anzuerkennen.
Wie war das so in deinem Übergang? Also ich kann mir vorstellen, in der Außendienstzeit dem Kunden gegenüber Verantwortung, wenn man da was Blödes zugesagt hat, vielleicht übereuphorisch, um das Geschäft zu kriegen, und dann der Innendienst gesagt hat, nee, Thomas, vergiss es, geht so nicht.
Das ist eine ganz interessante Frage, Christoph, weil es in der Tat mir etwas passiert ist. Ich bin relativ schnell in diesem Job mit sehr großen Kunden konfrontiert worden. Also die hat man mir übertragen, weil man gesagt hat, Mensch, das kriegt der Thomas ganz gut hin. Und ich habe dann tatsächlich den drittgrößten Kunden von Deutschland bekommen. Das war damals ein Online-Kunde, also nicht der Bekannte, den wir jetzt kennen. Und vor dem habe ich riesen Respekt gehabt, weil ich wusste, der hatte also einen zweistelligen Millionenbetrag im Umsatz. Und da weiß man, was hängt hinten alles dran, wenn die Umsätze kommen, wenn sie nicht kommen, Arbeitsplätze, Produktionsplanung und, und. Und ich hatte mit dem Kunden auch dieses immer wiederkehrende Jahres- und Konditionsgespräch und habe in der Tat auf die Nachfrage des Einkäufers, und die Einkäufer sind ja in diesen Bereichen, egal in welcher Branche, geschulte Profis, rhetorisch fit, in den Zahlen fit. Und da gibt es wirklich viele Dinge, wo man in den Gesprächen wirklich in die Enge getrieben wird. Das ist ein Spiel, aber da geht es um sehr viel Geld. Und ich war eigentlich immer ganz gut vorbereitet und habe dann tatsächlich einen Riesenfehler begangen. Ich bin gefragt worden, man könnte ja jetzt die Konditionsvereinbarung so bestätigen, wie wir sie besprochen haben. Und die 3% Skonto, die wären ja soweit okay. Und da habe ich gesagt, ja, die sind in Ordnung. Und als ich dann im Auto saß, ich hatte schon, als ich die Äußerung getan habe, war ich mir nicht ganz sicher, habe ein komisches Gefühl gehabt, bin dann ins Auto, habe dann nochmal in den Unterlagen nachgeschaut, weil eigentlich dieses Gespräch gar nicht mehr so in die Tiefe ging. Das war im Prinzip so das Abschlussgespräch, die Dinge zu fixieren, einen Vertrag zu machen. Und dann habe ich in die Unterlagen geschaut, denn es war nicht 3% Konto, sondern 2% Konto. Der Fehler ist entstanden, weil wir natürlich verschiedene Konditionen den Kunden gewährt haben, auch im Zahlungsziel, im Skonto-Bereich. Und ich bin dort in die absolute Falle getappt und habe dort gesagt, ja, 3%. Und für mich, bin jetzt auch kein Jurist, aber für mich war das eben ein gesprochenes Wort und damit verbindlich. Ja. Und ich weiß noch, mich hat also in dem Auto die schiere Panik gepackt. Ich habe mir dann also überlegt und ich habe mir dann sofort hochgerechnet, bei so und so vielen Millionen Umsatz, was macht dann dieses 1% aus? Was richtig für einen Schaden dem Unternehmen an? Also das waren ja ganz valide Werte, die ich da hatte. Ja. Und je mehr ich gerechnet habe, umso schlechter wurde es mir auch. Und dann habe ich ein paar Minuten überlegt oder eine halbe Stunde. Ich war dann wieder auf der Autobahn und habe gesagt, das musst du klären. Also, und du kannst das auch nicht mit dem Kunden klären. Du musst es erstmal mit deinem Chef klären. Und habe ihn dann angerufen, war völlig durchgeschwitzt, dann habe ihm die Situation geschildert und habe gesagt, ich habe hier riesen Mist gemacht. Und er hat gesagt, Thomas, das ist alles schon geklärt. Ich sage, wieso ist das geklärt? Da war Folgendes entstanden. Diesen großen Kunden hatte die Vertriebsleitung über Jahre selber betreut. Die hatten ein sehr gutes Verhältnis, auch wenn es hart in der Sache war. Und der Kunde hat dann bei meinem Chef in der Abwesenheit, wo ich schon im Auto durchgeschwitzt saß, hat der Kunde bei meinem Chef angerufen und hat gesagt, naja, der Herr Remt war jetzt da, der macht einen vernünftigen Job. Aber bei den Konditionen ist er ein bisschen großzügig. Wir haben jetzt 3% bekommen, das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil wir haben doch immer über die letzten Jahre bei 2% haben sie mir doch nie was zugestanden. Und er war also so fair, dieser Einkäufer, auch auf dieser freundschaftlichen Basis mit meinem Chef zu reden. Und das war dann also, das stand gar nicht mehr zur Debatte. Man beließ es bei den 2%. Und ich bin also aus dieser Geschichte gestärkt hervorgegangen, gestärkt, weil ich gemerkt habe, okay, auch vielleicht wieder zum Thema Verantwortung passt das ganz gut, weil ich habe einen riesen Fehler gemacht, aber ich schiebe es nicht irgendjemanden anderen in die Schuhe und sage nicht, das hat er dann falsch verstanden oder da müssen wir nochmal sprechen, sondern ich habe einfach meinen Chef angerufen, habe ihm ganz klar die Wahrheit gesagt und er hat aber auch was Tolles gemacht. Er hat sich ja auch in dem Telefonat vor mich gestellt, war jetzt nicht dabei, aber ich wusste, wie er das formuliert hat, und hat gesagt, nee, der Remt ist in seiner Position noch neu, aber der macht einen guten Job Und wir lassen es mal bei den 2%. Und das war für mich auch eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte, weil ich auch über diesen Punkt, und da sage ich jetzt mal bewusst, auch vielleicht ohne groß nachzudenken, aber unbewusst schon gemerkt habe, ich kann jetzt hier nur die Wahrheit sagen. Ich kann nichts anderes machen, ansonsten bin ich verbrannt, ja, auch in der Firma als jemand, der integer ist und wo man weiß, wenn der draußen beim Kunden ist und gibt ein Feedback rein in die Firma, so wie du sagtest, was sagen dann die Kollegen vom Innendienst, dass sie dann immer wissen, nein, da wird ein klares Wort gesprochen und wenn wir was besprechen, ist das auch so. Und das hat uns dann, das waren so 2-3 Dinge, wie ich es vorhin sagte, ich bin der Auszubildende und dieses für mich sehr, sehr emotionale Erlebnis mit den falschen Konditionen, das war so ein Punkt, der uns wirklich zusammengeschweißt hat.
Ja. Also vielleicht, um das mal kurz denjenigen Zuhörern, die nicht wissen, was Skonto ist, zu erklären. Skonto ist ein Rabatt, den man bekommt dafür, dass man also innerhalb eines sehr kurzen Zahlungsziels bezahlt. Das heißt, das ist wie eine Art Bonus, den ich kriege dafür, dass das Unternehmen mir nicht lange Zahlungskredit geben muss. Und jetzt kann sich jeder im Kopf oder zur Not mit der Handy-App mal ausrechnen, was alleine bei 10 Millionen Umsatz 1% Skonto in dem Moment bedeutet. Dass da schnell einen Arbeitsplatz auch dranhängen kann.
Genau so.
So eine Aussage.
Genauso.
Thomas, jetzt haben wir eine Säule uns angeguckt. Wir haben uns ja vorgenommen, eigentlich jetzt eine kleine Serie zu machen, wo es im Großen und Ganzen um dieses ganze Thema Resilienz in der Gründungsphase ja gehen soll. Mhm. Das heißt, es wird also mehrere Folgen mit uns geben, wo wir anhand ein bisschen auch deiner Biografie das Ganze uns mal anschauen, was so Resilienzfaktoren sind, wie man damit umgehen kann. In der heutigen Folge haben wir das Thema Verantwortung in der Gründungsphase uns so ein Stück reingeholt, beziehungsweise eben auch so, wie kann ich mit Selbstwirksamkeit meine Unsicherheit besiegen. Mhm. Ich würde sagen, wenn euch das Thema interessiert und auch was die restlichen 6 Faktoren, die ja jetzt noch übrig sind von der Resilienz sind und wie wir die im Endeffekt, wie ihr die im Gründungskontext verwenden könnt, dann empfehle ich euch einfach mit dran zu bleiben und weiter bei unserem Podcast zuzuhören. Abonniert es einfach, dann kriegt ihr automatisch eine Anmerkung oder eine Notifikation, wenn eine neue Folge da ist. Und ich würde sagen, Thomas, für heute erstmal vielen lieben Dank. Ich freue mich auf die weiteren Folgen mit dir. Mhm. Möchtest du noch ein Schlusswort zum Thema Verantwortung in der Gründungsphase oder so einen letzten wichtigen Tipp unseren Hörern noch mitgeben?
Ja, der Tipp lautet einfach, wenn man sich berufen fühlt, etwas zu tun, selbstständig zu werden, egal mit welcher Branche, dann sollte man es trotz aller Überlegungen, die einem im Kopf kreiseln, schon tun, weil es überwiegen sehr, sehr viele Vorteile für das eigene Leben, für die Gestaltungsfreiheit, die man hat. Und das habe ich jetzt selbst auch nochmal erfahren.
Das wird ja noch das Spannende dann. Wie bist du eigentlich in die Selbstständigkeit
gerutscht?
Okay, ich würde sagen, bis dahin, viel Spaß noch und wir hören uns wieder. Tschüss.
Vielen Dank.